als Richter, Richterin ist natürlich auch die Sache, dass die Entscheidung selbst immer durch einen Menschen gefällt werden muss. Das gibt uns auch das Verfassungsrecht klar vor. Also ein Urteil, auch wenn es tatsächlich technisch perfekt wäre, alleine von ChatGPT ist einfach so nicht möglich, als Produkt, das nicht von einer menschlichen Richterin oder einem Richter kommt.
Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative iLegal. In unserem Format verknüpfen wir theoretisches Wissen mit den praktischen Anwendungsfällen. Hier lernst du etwas über Legal Tech. Auch diese Folge wird wieder präsentiert vom Wolters Kluwer, die uns bei unserem Format unterstützen.
Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der Studierendeninitiative iLegal. Ich bin Lena und begleite euch heute am Mikrofon und habe meinen Gast hier, und zwar Dr. Christina Maria Leeb. Christina ist aktuell Referentin am Bayerischen Staatsministerium der Justiz und zu einer Stabsstelle Legal Tech. Christina, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Liebe Lena, ich freue mich auch ganz außerordentlich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Du hast einen wahnsinnig interessanten Lebenslauf. Du warst erst Justizfachwirtin, hast dann nochmal Jura studiert, das erste Examen gemacht, promoviert, dann das zweite Examen gemacht, warst dann Zivilrichterin am Amtsgericht und bist jetzt Referentin. Zudem nebenbei noch als Dozentin tätig, und wenn man sich deine Veröffentlichungsliste und deine Vortragsliste anguckt, wird man mit dem Lesen erst morgen fertig. Wie kam es dazu? Wie kamst du zu Legal Tech?
Ja, vielen Dank erstmal für die Vorschusslorbeeren. Das freut mich total. Wie kam ich zu Legal Tech? Also es war so, ich habe 2016 mein erstes Examen gemacht und hatte dann die Lust zu promovieren. Und wie so ist, dann ist man auf der Suche nach offenen Forschungsfragen und Themen, die in der Wissenschaft noch zu bearbeiten sind. Und Ende 2015, Anfang 2016 so ungefähr, ist in Deutschland die Legal Tech Welle hat angefangen und ist von den USA rübergekommen. Und da hat man eben die ersten Veranstaltungen etabliert und wurden erste Blogbeiträge veröffentlicht. Und ich war eben auf der Suche nach einem geeigneten Dissertationsthema, idealerweise eben auch im öffentlichen Recht, weil ich Lehrstuhl für öffentliches Recht war. Und dann habe ich immer wieder mal gelesen, dass es berufsrechtliche Fragen gibt, auch generell im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Legal Tech, je nachdem, wie breit man das fasst. Und so kam eins zum anderen. Und ich habe meinem Doktorvater das vorgeschlagen und er war begeistert. Und dann habe ich mich dem gewidmet und natürlich auch die entsprechenden Veranstaltungen besucht, die es dann gab, Lektüre gelesen und alles, was dazugehört. Deswegen war ich da dann gleich von Tag 1, kann man so sagen, in der Vernetzung mit drin, habe mich eben auch mit den ganzen Akteuren auseinandergesetzt, die dort maßgeblich dann auch gesprochen haben und publiziert haben, und so kam eins zum anderen und da bin ich dann in dieser Legal Tech Welt geblieben und fühle mich nach wie vor sehr, sehr wohl drin.
Das klingt wahnsinnig interessant. Hattest du vor der Suche nach dem Dissertationsthema irgendwie Legal Tech in der Uni?
Tatsächlich kommt es natürlich da auch auf die Definition von Legal Tech an. Also das war dann eben, wie ich schon ausgeführt habe, erst ab dem Zeitpunkt, wo ich mein erstes Examen hatte, so richtig relevant. Also Legal Tech als Begriff habe ich, meine ich, im Studium. War dann natürlich auch die letzte Zeit der Examensvorbereitung, da war ich sicherlich nicht so aufmerksam, was jetzt Trends anbelangt, aber während des Studiums selbst bin ich erinnerlich nicht mit Legal Tech in Verbindung gekommen, das war einfach noch zu früh. Was ich aber schon hatte im Studium, den Schwerpunkt Informations- und Kommunikationsrecht, eben dann am Lehrstuhl, wo ich auch promoviert hatte, also schon eben Fragen medienrechtlicher Art, internetrechtlicher Art, Telekommunikationsrecht hatten wir schon oder auch eben Thema E-Government, also alles, was Digitales in der Verwaltung ist, haben wir eben im Schwerpunkt auch schon behandelt und gelernt, und deswegen war ich da einfach affin in dieser Fragenwelt, sage ich jetzt mal, in diesem Gebiet jedenfalls, aus materiell-rechtlicher Sicht. Aber so kann man es quasi sorgen, dass zumindest in diesem Themenkomplex ich da schon im Studium in Berührung komme.
Auf jeden Fall. Und ich möchte kurz noch dein Dissertationsthema erwähnen. Deine Dissertation war nämlich zum Thema Digitalisierung, Legal Technology und Innovation, der maßgebliche Rechtsrahmen für und die Anforderungen an den Rechtsanwalt in der Informationstechnologiegesellschaft. Man kann ja sagen, ich glaube, das Thema ist heute genauso aktuell wie damals und immer noch ein riesen Diskussionsthema auch für die Berufsträger.
Absolut. Also das ist wirklich nach wie vor relevant. Natürlich jetzt auch mit generativer KI sicherlich auch, wenn ich das heute schreiben würde, ein weiteres Kapitel in der ganzen Beschäftigung. Es ist ja auch sehr breit gefasst. Also ich habe da relativ viel behandelt, eben seien es Chatbots oder auch angefangen von ganz grundlegenden Dingen im Digitalbereich, also eben vom Grundlegenden in speziellere Frage, Robo-Lawyer, wird er kommen und wie wird er kommen, wenn er denn kommt? Tatsächlich ja nach wie vor relevant, das freut mich natürlich. Und das sind eben ja absolut virulente Fragen, wie du sagst.
Vielleicht sogar jetzt noch relevanter als damals. Also jetzt ist das Thema eigentlich, du warst da irgendwie Vorreiterin.
Vielen Dank.
Du hast gerade KI angesprochen. Jetzt mal deine persönliche Meinung. Was wäre der größte Benefit für einen Rechtsanwalt, einen Syndikusanwalt oder Rechtsanwältin natürlich oder auch die Justiz von den aktuellen Entwicklungen im Legaltech-Bereich, insbesondere auf KI bezogen?
Ich denke da immer gerne im Gartner Hype-Cycle, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob er schon mal Thema war im Podcast, aber da wird ja immer so ein bisschen eben prophezeit, wie die Entwicklungen einzuschätzen sind und wo sie sich gerade befinden. Und generative KI ist ja einfach in aller Munde und natürlich aber auch am höchsten Gipfel der Erwartungen, ja. Und wenn man den Hype-Cycle dann nimmt und sagt, okay, das ist dann ja auch wirklich vielleicht mitunter eine überzogene Erwartung, weil es ist natürlich generative KI absolut wirklich eine neue Entwicklung, die, also eine Entwicklung gerade eben durch das öffentlich zugänglich machen von Sprachmodellen, was einen enormen technologischen Aufschwung bringt, aber sicherlich nicht der Heilsbringer für alle Fragen. Also das ist schon das Thema, dass wir eben in diesem, ich meine, das heißt dann immer so Plateau der Produktivität, wenn dann eine Technologie in Anwendungen überführt wird, die eben auch im Echtbetrieb sind. Und ich glaube, dass wir eben gerade typischerweise im Bereich generativer KI ganz viel gerade einfach am Ausprobieren sind und am Lernen und Schauen, und wir haben Prompting-Workshops alle und interessieren uns fürs Thema, was kann mir das Sprachmodell vielleicht auch an Aufgaben abnehmen, die ohnehin nicht so fordernd sind und die einfach super abnehmbar sind oder die irgendwie Kreativität anstoßen bei neuen Sachen als ersten Aufschlag, wo ich sage, ich kann das verwenden als Ideensammlung, wie auch immer. Also da müssen wir uns noch konsolidieren, glaube ich, und müssen mal schauen, was wir daraus machen können. Und dann wird erst, glaube ich, in einer gewissen Zeit das Plateau der Produktivität erreicht, dass wir dann sagen, okay, für die und die Anwendungsfälle können wir es, und jetzt kommt es natürlich auch rechtssicher verwenden, ist natürlich auch ein Riesenthema, sowohl für die Anwaltschaft als auch für die Justiz. Also in ChatGPT personenbezogene Daten einzugeben mit dem Anbieter OpenAI ist natürlich eine schwierige Sache. Und deswegen muss man natürlich auch schauen, wie man Sprachmodelle rechtskonform nutzen kann. Ja, und da gibt es ja natürlich auch schon entsprechende Überlegungen zu und Modelle, Entwicklungen, die man da nutzen kann. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt. Also wenn ich jetzt sage, ich bin halt limitiert aktuell bei der generativen KI. Ich hoffe, du verzeihst übrigens, dass ich gerade den Fokus auf generative KI lege, aber ich glaube, das ist auch gut, gerade eben aktuell. Dann müssen wir eben schauen, dieser limitierende Faktor, ich bin begrenzt auf eben nicht personenbezogene Anfragen und Daten, ist sicherlich eingeschränkt. Und dann in der nächsten Stufe, wenn ich sage, ich kann das hier verwenden, rechtssicher, aber auch mit insbesondere auch eigenen Datenquellen, dass ich das Ganze trainiere auch auf meinen Stil, mit meiner Datenbasis auch dahinter, dann wird es erst natürlich so richtig spannend, ja, weil dann kann ich sagen, das ist mein Stil, das sind die Rohdaten dahinter, so soll es ausschauen, so bitte den Output, und dann, glaube ich, kann das schon extrem arbeitserleichternd sein, so denke ich jetzt mal in die Richtung.
Absolut. Also gerade der Punkt mit dem Datenschutz und da kommt ja auch bei Berufsträgern die Haftpflicht dazu und die ganzen Anwaltspflichten noch. Darüber könnte man wahrscheinlich nicht nur eine Dissertation schreiben, sondern mehrere. Das ist ein Riesenthema. Das ist für mich auch, und dazu würde ich auch gerne deine Meinung hören, das Hauptthema, warum sich, ob jetzt WirtschaftsjuristInnen, Rechtsanwältinnen, Syndikus, Rechtsanwältinnen, RichterInnen, aktuell noch keine wirklichen Sorgen um ihren Job machen müssen.
Ja, sicherlich. Aber auch, ich glaube, selbst wenn das Thema gelöst ist und man sagt, man kann personenbezogene Daten eingeben, also ich meine, als Richter, Richterin ist natürlich auch die Sache, dass die Entscheidung selbst immer durch einen Menschen gefällt werden muss. Das gibt uns auch das Verfassungsrecht klar vor. Also ein Urteil, auch wenn es tatsächlich technisch perfekt wäre, alleine von ChatGPT darf eben nicht erlassen werden oder ist einfach so nicht möglich als Produkt, das nicht von einer menschlichen Richterin oder einem Richter kommt. Und ja, im Bereich der Anwaltschaft, glaube ich, gibt es auch nach wie vor wirklich Bereiche. Also ich habe zum Beispiel gerade die Gelegenheit gehabt, weil ich mich vorbereite für ein größeres Panel im sozialgerichtlichen Bereich, und da habe ich mich auch ein bisschen tatsächlich mit sozialgerichtlichen Fällen beschäftigt oder eben mit der dortigen Diskussion. Ich komme ja aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit, da war es für mich spannend, einfach ein bisschen reinzuschnuppern, was denn dort die Diskussionen sind. Und da habe ich zum Beispiel auch noch ganz viel vernommen, wie sehr wichtig gerade einfach auch die persönliche Beratung ist. Ich weiß, es ist immer so ein Punkt, der sehr schnell kommt, aber gerade auch bei so Fragestellungen, die sehr essentiell sind, die sehr die Menschen beschäftigen, wo man eine Person benötigt, die einem auch in gewisser Weise Sorgen nimmt, die einem zuhört, die auch bei ja wirklich sehr sensiblen Themen einfach als Mensch da ist und wo man eben nicht sagt, das ist ein rein materiell rechtlicher oder ein eben monetärer Anspruch, den man durchsetzen möchte und hat keine gewisse persönliche Beziehung jetzt dazu, dann ist, glaube ich, auch für die Anwaltschaft, auch außerhalb des Sozialrechts, aber das jetzt mal exemplarisch, als mir da wieder sehr vor Augen geführt wurde, wie sehr die Mandantensituation gerade in dieser Welt ist, dann, glaube ich, braucht man sich da auch noch nicht ernsthafte Sorgen machen.
Stimme ich dir absolut zu, und hatte ich eine ähnliche Unterhaltung vor kurzem mit dem General Counsel, der mich auch das gefragt hat, wie sehr man sich Sorgen machen muss durch KI. Und ich habe ihn dann gefragt, wie viel er denn wirklich anwaltliche Arbeit macht, also wie viel er wirklich da sitzt und Gesetze liest und Urteile anwendet. Und er meinte eigentlich fast gar nicht. Und ich meine, als General Counsel ist das auch logisch. Man hat Personalthemen, man hat Strategiethemen, man hat ganz viele andere Themen auf dem Tisch. Diese Leute, und da ist nämlich genau die persönliche Komponente drin, die müssen sich um ihre Mitarbeitenden kümmern, die müssen Strategien für die Abteilung entwickeln, die aber auch auf die Personen angepasst sein muss. Das kann eine KI nicht übernehmen. Vielleicht irgendwann, aber nicht in nächster Zukunft. Wenn wir jetzt gerade beim Thema KI sind, beziehungsweise Legal Tech, ich habe noch eine Frage bezüglich deines Lebenslaufes. Mich interessiert es nämlich sehr, wie, wenn man schon die Promotion über so ein Legal Tech-Thema schreibt und da ja sehr, sehr weit voraus ist, wie kam es dazu, dass du dich trotzdem dazu entschieden hast, Richterin zu sein?
Ja, das war so. Du hast es ja erwähnt. Ich war oder bin Justizfachwirtin gelernt. Und mein Traum war es wirklich immer, Jura zu studieren, mein ganz großer beruflicher Lebenstraum. Und so kam das ja dann eben über einen zweiten Bildungsweg. Und ich konnte mir lange wirklich auch Anwaltschaft vorstellen, aufgrund des Dissertationsthemas auch. Und dann auch die Wissenschaft wäre für mich durchaus möglich, denkbar gewesen, so von den Präferenzen her, weil ich ja, wie du schon ausgeführt hast, gerne auch publiziere und auch sehr gerne den Umgang habe mit Studierenden und Lehre. Und ja, dann ging ich ins Referendariat und habe so das für mich gedacht, dass diese Entscheidung zwischen den beiden Bereichen womöglich fallen wird oder fast ganz sicher fallen wird. Und ich kann es wirklich so sagen, also in der ersten Station am Zivilgericht, das war schon besonders für mich. Also das war wirklich das Gefühl, oh, jetzt muss ich das nochmal überdenken, weil es mir so unglaublich Spaß gemacht hat, einfach auch die Situation wieder am Gericht zu sein und den Umgang zu haben mit den Parteien, mit den Menschen dort, aber auch die Tätigkeit als solche, dann auch Rechtsstreitigkeiten auch zu befrieden, auch ohne Urteil, wenn es möglich ist, auch wirklich sehr persönlich zufriedenstellend so eine Situation, wenn man das erlebt in einer diskursiven Verhandlung, wo am Anfang die Personen kaum Grüß Gott zueinander gesagt haben zu Beginn und beim Betreten des Raumes und nach einer Zeit, die man sich natürlich nimmt und da sind wir wieder dabei, ja, also Fälle, die schematisch ablaufen, wo ich Unterstützung benötigen kann oder bei der Aktenaufbereitung gerne mit eben Technikeinsatz, aber doch die Verhandlung oft, sei es jetzt als Videoverhandlung oder in Präsenz, dann merkt man nach einer Zeit, es gibt ein Aufeinander zu und mit ganz kleinen Schritten und ich als neutrale Person in der Sache, in dem Sinne persönlicher Art, aber halt natürlich bezogen auf die rechtliche Lage, moderiere das und gebe meine Hinweise, wie ich das sehe und dann gibt es Schritte aufeinander zu und irgendwann merkt man, dass die sich annähern und dass vielleicht am Ende, ja, man sich in die Augen schaut und sagt, okay, das war jetzt irgendwie gut und das ist schon was Besonderes, das zu erleben. Und das hat mich dann auch im Referendariat schon irgendwie, ja, ganz besonders wieder gecatcht, muss ich sagen. Und dann habe ich mir überlegt, gut, dann schaue ich mal, ob das auch gehen könnte. Vielleicht ist man ja bescheiden im Referendariat und schaut, was die Notensituation ergibt. Und dann, ja, hat es halt geklappt und war wirklich eine sehr besondere Sache, meine erste Station als Zivilrichterin. Also war wirklich sehr, 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 sehr besonders.
Und auch da, du hast gerade ganz viel darüber gesprochen und vor allem auch sehr gestrahlt, als du darüber gesprochen hast, diese zwischenmenschliche Komponente. Also gerade dieses Annähern im Gerichtssaal, weil man auch merkt, man kriegt eine Verhandlung wirklich hin zwischen den beiden Parteien. Auch da wieder der Kreis zu, das könnte eine KI nicht. Eine KI könnte vielleicht anhand von Urteilen, die gesprochen wurden, das Wahrscheinlichste, was sich ergeben hat, auswerten, aber nicht die Leute dazu bringen, sich an einen Tisch zu setzen und endlich mal miteinander zu reden. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant. Jetzt habe ich aber, jetzt kommt noch eine nächste Nachfrage dazu. Du bist ja in Bayern Richterin am Amtsgericht gewesen und jetzt auch in der Stabsstelle in Bayern. Bayern ist von meinem Verständnis her in der Justiz am weitesten voraus, was die Digitalisierung angeht. Wenn ich nur dran denke, dass ich gehört habe, dass Berlin jetzt schon entschieden hat, dass sie es nicht schaffen bis 2025. Und da ja zum Beispiel im OLG Nürnberg zum Beispiel schon mit der digitalen Akte gearbeitet wird und gefühlt, wenn man was über Legal Tech in der Justiz hört, kommt das eigentlich immer aus Bayern. Wo siehst du aber so generell den größten Bedarf noch im Legal Tech-Bereich in der Justiz?
Ja, vielen Dank. Also das ist natürlich sehr schmeichelhaft für mich und uns. aber ja, das ist tatsächlich jetzt natürlich die absolut komfortable Lage für mich, nachdem du ja auch gesagt hast, dass ich die Technikaffinität natürlich mit reingebracht habe und dann jetzt an der Stabsstelle Legal Tech natürlich auch in gewisser Weise mitgestalten kann und darf. Und das ist natürlich jetzt so das, ja, für mich Beste aus beiden Welten natürlich gerade und absolut auch richtig, richtig, richtig schön. Und ja, gefragt nach den wesentlichen Einsatzfeldern oder nach den wesentlichen Themenbereichen, kann man das in vier Bereiche aus meiner Sicht untergliedern. Das erste sind gewissermaßen übergreifende Technologien, die man erforscht, erprobt und wo man guckt, wo kann man die einsetzen. Damit meine ich jetzt beispielsweise neben der angesprochenen generativen KI, wo wir schauen, wie man sie einsetzen kann, jetzt zum Beispiel Blockchain, wo man ja schon sieht, die ist ja auch auf dem Gartner-Hype-Cycle auch schon weiter. Also es gibt ja zum Beispiel im Finanzbereich ja auch Anwendungen, die wirklich schon produktiv sind und wo man sagt, okay, man hat auch zuerst gedacht, Blockchain-Technologie, da war ja auch ein großer Hype und dann wurde das ja auch für alles Mögliche angepriesen, wo man dann aber festgestellt hat, so ganz auf jede Fragestellung passt es nicht wie alles. Deswegen da auch gibt es durchaus auch bei uns Pilot- und Forschungsprojekte, die sich auf Blockchain fokussieren, beispielsweise im strafrechtlichen Bereich. Und dann als nächste Kategorie würde ich sagen, weil mir das auch sehr wichtig ist, die Unterstützung der Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen und auch der Serviceeinheiten, wo ich ja dann Teil war damals in meiner Ausbildung. Also eben auch tatsächlich nicht immer die selbstlernende KI, sondern mitunter auch Anwendungen, die auf einem technisch niedrigeren Level sind, aber unglaublich hilfreich in der Praxis. Ja, also da gibt's wirklich viele einzelne Fragestellungen oder auf Basis von einfach gewisserweise einfacheren Technologien, seien es regelbasierte Systeme oder noch weiter drunter, sage ich jetzt mal, in der technischen Entwicklung, aber unglaublich effizient und gut für die tägliche Arbeit in einem Gericht. Und dann als dritte Kategorie würde ich nennen die Thematiken der Unterstützung von Entscheiderinnen und Entscheidern, also da jetzt wirklich auf Fokus auf den Richterbereich, und das wäre jetzt halt zum Beispiel in Massenverfahren insbesondere relevant, weil eben beispielsweise, man kennt es im Legal Tech Umfeld, Dieselklageverfahren, Fluggastrechteverfahren, also jetzt wirklich Fokus auf die Massenverfahren, die eben sicherlich in vielerlei Fallgestaltungen noch zukünftig zu uns kommen werden, aber dann eben mit entsprechender Technikunterstützung dahinter die Gerichte natürlich dann fluten, wo es gerade relevant wird. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man Unterstützungswerkzeuge einsetzen kann. Und dann als letzten Bereich kann ich da noch anführen, den, was ich schon kurz angeführt habe, bei den Basistechnologien. Aber auch da gibt es nochmal spezielle Einzelbereiche, wenn man so will, und zwar den Bereich Cybercrime. Also da eben wirklich strafrechtliche Ermittlungsverfahren, ganz tolle Unterstützung möglich. Und da gibt es eben auch schon entsprechende Projekte dazu, wie man eben die Ermittlerinnen und Ermittler unterstützen kann. Auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bereich und wirklich auch mit hoher Wichtigkeit dahinter.
Gerade bei dem letzten Bereich, den du gerade angesprochen hast, ist ja gerade das Thema vor allem Deepfakes und das Vorgehen dagegen, also Deepfakes, vielleicht kurz zur Erklärung, das Gesicht von Personen wird auf andere Körper rauf projiziert. Photoshop möchte ich jetzt nicht sagen, weil es um Videos geht, womit dann pornografisches Material von Personen entsteht, die sowas nie gemacht haben. Und das kursiert dann im Internet. Das betrifft natürlich vor allem Frauen auch. Männer sind auch betroffen, aber im größten Teil sind es Frauen. Und Influencerinnen, Streamerinnen, Personen, die im öffentlichen Leben stehen. Und ist gerade ein Riesenthema, auch sehr kontrovers diskutiert, vor allem, wie man eben dagegen vorgehen kann. Von daher gebe ich dir da absolut recht, wahnsinnig wichtiges Thema. Der zweite Punkt, gerade wenn es um diese Verbraucherschutzverfahren geht, Access to Justice, also dass auch der Normalbürger, der juristische Laie sich einfach an die Zivilgerichtsbarkeit wenden kann oder auch Strafgerichtsbarkeit und da bessere Zugangsmöglichkeiten hat. Das finde ich noch ganz wichtig als Thema.
Absolut, absolut. Zum ersten Punkt, natürlich auch im Umfeld Fake News relevant, ja. Also wenn man da natürlich in einer Krisensituation, wie wir sie ja hatten vor ein paar Monaten, dann irgendwie ein Video des Gesundheitsministers deepfaked mit Stimme, ja, was, wenn ich da richtig liege, 5 bis 6 Sekunden mittlerweile ausreichen an Snippet, um die Stimme perfekt zu imitieren. Das ist natürlich Wahnsinn, wie schnell man auch Falschinformationen verbreiten kann, jetzt als Beispiel. Ja, das ist schon auch wirklich ein großes Thema. Und zum zweiten Punkt, absolute Zustimmung natürlich auch im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, dass man da gute Möglichkeiten hat, den Zugang zu erleichtern und weitere Anwendungen auch zu schaffen, dass man vielleicht eben auch außerhalb von Servicezeiten gute Erstunterstützung bieten kann, zum Beispiel. Also was ich da nennen kann, ist zum Beispiel das Projekt der digitalen Rechtsantragstelle, ja, wo man eben auch mit Möglichkeiten schaut, wie man Personen, die eben gewisse Fragen haben und dann zur Rechtsantragstelle beim jeweiligen Amtsgericht kommen, wie man die auch schon niedrigschwellig gut unterstützen kann. Und ja, also das ist wirklich, da kann ich nur zustimmen, ganz wichtig auch.
Wenn wir jetzt über diese ganzen Digitalisierungsthemen sprechen, dass es dann Portale gibt, wo man sich als Bürgerin dann zum Beispiel melden kann, hast du da auch die Sorge, dass da der zwischenmenschliche Kontakt dann irgendwann verloren geht in Zukunft?
Ja, also ich hoffe natürlich nicht, weil das ist natürlich immer, das muss ein Nebeneinander sein. Ja, also das ist halt eine Möglichkeit, aber es gibt sicherlich auch viele, die sagen, ja, ich möchte gerne persönlich vorsprechen und das muss natürlich auch immer weiterhin parallel gehen. Also das ist ganz klar. Und wenn ich sage, das ist ja auch ganz klar unsere Leitlinie, dass man eben sagt Unterstützung und das eben nicht nur im grundrechtssensiblen oder im grundrechtlich, verfassungsrechtlich relevanten Bereich der Entscheiderinnen und Entscheider, sondern eben auch zu sagen, ich habe eine Thematik, ein Rechtsproblem, eine Frage und möchte persönlich vorsprechen, dann ist das genauso möglich. Oder wenn ich dann aber sage, ich möchte vielleicht, ich bin irgendwo gerade nicht mobil, aber ich habe eine Möglichkeit der Videokonferenz, dann ist es vielleicht ja so in gewisser Weise ein Zwischending. Ich weiß nicht, wie wir es nennen können, aber es ist ja doch mehr persönlich als ein Chatbot zum Beispiel. Also da muss es immer ein Auch sein.
Absolut. Also gerade bei diesem, beim Strafrecht würde ich es als höchste Prio sehen, Grundrechte und Strafrechte, wo man sagt, da sind wirklich persönliche Rechtsgüter betroffen. Da muss der persönliche Kontakt gegeben sein, weil man wahrscheinlich ja trotzdem zu einer gewissen Weise auch egal, auf, also wo man jetzt sitzt, RichterInnen, Strafverteidiger, NebenklägerInnen, trotzdem irgendwo mit Seelsorger ist und Menschen begleitet auf einem ganz schwierigen Weg. Aber ich glaube, da darf man Zivilgericht auch überhaupt nicht vergessen, weil das sind auch, also da zählen ja zum Beispiel Mietrechtsstreitigkeiten dazu, Sorgerechtsstreitigkeiten, ja. Familienrecht.
Das ist völlig richtig. Also das kann auch sehr emotional und belastend sein und ja, auch eine Werklohnforderung kann emotional sein. Auch das habe ich gelernt, das kann man gar nicht nach Verfahrensgegenstand eintaxieren, sondern das ist wirklich ganz nach eigener Situation, in der sowas entsteht und ja, sehe ich genauso.
Ich würde jetzt gerne nochmal zu einem anderen Thema sprechen. Ich nämlich hatte zum Beispiel das Glück, dich mal als Dozentin zu haben und kann das übrigens sehr empfehlen. möchte aber vor allem auf das Thema hinaus auch, wie sich das Jurastudium verändern muss. Also ich habe zum Beispiel 2012 mein Jurastudium beendet und ich hatte überhaupt keinen Legaltech im Studium. Das kam gar nicht dran vor. Es nimmt jetzt langsam so ein bisschen Einzug an den Unis, aber ich habe vor 2 Monaten noch mit einer Studentin gesprochen, die meinte, die hat das Wort noch nie gehört und die ist im 5. Semester. Also es fehlt noch. Was wäre für dich so der wichtigste Punkt, wie man unsere Studierenden besser auf Legaltech vorbereiten muss?
Ja, also ich finde immer im ersten Punkt muss man sagen, dass es schon wichtig ist, das juristische Handwerkszeug zu haben. Auch das wieder so eine Aussage, die man schon kennt, aber ich finde, sie ist richtig, ja. Also wirklich die Juristerei in ihren Grundfesten, sage ich jetzt mal, Gesetzesanwendung, Auslegungsmethoden, so die Basics, das ist schon tatsächlich wirklich, wirklich wichtig, egal wie viel Legal Tech dann on top kommt. Also das finde ich schon, bereitet uns gut vor. Und die Studierenden, die ich kennengelernt habe, die sind da schon natürlich oft unsicher, aber ich finde, sie haben mit dem, was sie mitbringen, schon sehr gute Anlagen und sind besser dran, glaube ich, als sie es oft denken im Sinne der Vorbereitung. Aber ich gebe dir natürlich auch völlig recht, dass das natürlich ein Bereich ist, den man zumindest auf jeden Fall, wenn man das 2. Examen gemacht hat, würde ich immer sagen, schon mal gehört haben sollte und wo man zumindest so ein paar Grundlagen der Diskussion gehört haben sollte. Ob das im ersten Examen auch schon so ist, da können wir diskutieren. Ich finde, im zweiten ist es dann wirklich, da muss es dann schon irgendwie mal Thema gewesen sein. Und ja, ich glaube, an den Unis, das ist nur relativ heterogen auch, wie du sagst. Das ist vereinzelt, gibt es, glaube ich, aber immer mehr. Also ich sehe schon auch wirklich tolle, tolle Initiativen, Ringvorlesungen, Schwerpunktseminare, Veranstaltungen, alles Mögliche, wirklich tolle, tolle, engagierte Personen, wie so oft, ne? Es hängt dann an den Lernenden, aber ich glaube, das sind schon wirklich viele tolle Initiativen dabei. Stichwort Initiativen, da sind wir ja gerade auch im Thema, Illegal und viele weitere echt großartige Studierendenvereinigungen, wo ich nur meinen Hut vorziehen kann, wenn ich sehe, was teilweise, wenn ich eingeladen werde, in der vorlesungsfreien Zeit fällt mir dann auf, wo ich dann sage, okay, allen Respekt nochmal mehr, dass ihr da so eine Veranstaltung aus dem Boden stapft, über 2 Tage wahnsinnigen Content liefert und hier die Leute aus ganz Deutschland und darüber hinaus zusammenbringt. Das finde ich unglaublich. Und das zeigt aber natürlich, dass die Studierenden sagen, ich fühle mich auf was nicht vorbereitet, was aber da ist. Und der Befund ist da durchaus nicht von der Hand zu weisen. Deswegen, ja, Engagement an den Unis durchaus. Ich persönlich denke aber halt auch Fokus Referendariat auch, ja, also auch da. Deswegen haben wir da ja auch gewisse, wirklich einige Punkte, wo wir in Bayern uns drum kümmern und wo wir Sachen gestartet haben und gerade auch natürlich umsetzen, wo wir sagen, wir können die Referendarinnen und Referendare auf das Thema vorbereiten. Aber ansonsten glaube ich, grundlegend ist es schon auch noch ein Thema der Freiwilligkeit. Ja, also es ist, glaube ich, immer besser, was mit Leidenschaft und aus eigenem Antrieb zu machen, als dazu gezwungen zu werden. Ob sich das vielleicht mal wandeln, wo man sagt, es muss jetzt zwingend rein, ob wir den auch schon haben, da können wir diskutieren. Vielleicht darf ich auch dazu deine Meinung erfragen.
Danke. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt so gut sehr unwahrscheinlich ist, noch einen Abschluss zu machen und nichts mit Legal Tech zu tun zu haben. Weil eigentlich alle Unternehmen, alle Kanzleien und auch die Justiz hat inzwischen zumindest ein Dokumentenmanagementsystem, wird aber immer mehr Lösungen implementieren, die Vertragsautomatisierung, Fragetools, die einen Self-Service anbieten oder auch die Möglichkeit, so lästige Arbeit jetzt mal in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel NDAs, eben zu automatisieren und das nicht jedes Mal zu erstellen. Also ich glaube, wenn man jetzt noch seinen Abschluss macht, kommt man um das Thema nicht mehr herum. Und deswegen finde ich das so schade, dass es immer noch Unis gibt, wo das nicht stattfindet.
Ja, absolut. Aber zum Glück gibt es immerhin ja schon eben dokumentierte Sachen, Legal Tech University, YouTube mit einem wahnsinnigen Fundus, LinkedIn und weitere Möglichkeiten, Podcasts natürlich nicht zu vergessen, wo man sich zumindest ein bisschen Informationen beschaffen kann, wenn man das nicht an der Uni vorfindet.
Du hast mir gerade eben und jetzt gerade nochmal ganz toll den Ball zugespielt. Hier nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Illegal hat auch das Ziel oder mit das den Hauptgrund war, das Ziel Legal Tech näher zu bringen und die Lücke zu füllen, die es im Studium eben noch gibt. Wir haben vor allem eine Legal Tech University, wo ihr ganz, ganz tolle Inhalte findet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinguckt. Christina, ich muss noch kurz eine Sache korrigieren. Ich habe nicht 2012 meinen Abschluss gemacht. Ich habe mich ein bisschen älter gemacht, als ich bin. Ich habe 2012 angefangen zu studieren. Da habe ich mich einmal kurz im Jahr vertan. Ist schon zu lange her. Ich würde dir gerne noch eine abschließende Frage stellen, die ich allen stelle, weil ich die total interessant finde. Wenn du darüber nachdenkst, was würdest du deinem jüngeren Ich zum Berufsstart als Tipp mitgeben?
Oh, ja, da fällt mir ein. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass ich ein bisschen mehr Vertrauen haben kann, dass das schon ganz, ganz gut werden kann und dass ich mir nicht so viele Sorgen machen muss. Also ich glaube, das ist auch normal, dass man ja mal ein bisschen Ängste, Sorgen hat, gerade auch, wenn man, wie ich dann nach der Ausbildung, nochmal so einen Weg einschlägt, das war nicht ganz leicht, dann auch für mich. Ich habe mir gedacht, ja, ob ich das schaffe, ob das alles so klappt. Und da würde ich meinen jüngeren Ich einfach sagen, wird schon.
Das finde ich auch einen sehr schönen Tipp. Wird schon.
Wird schon.
Ja, vor allem, ich glaube, dass das, was da noch so ganz wichtig drinsteckt, ist, wenn man sich Personen wie zum Beispiel Christina Maria Leeb anguckt, auch die hatte ihre Ängste und Sorgen.
Hat sie immer noch teilweise.
Es geht auch den Koryphäen in unserem Bereich so. Das ist was ganz Normales. Das haben wir alle.
Schöne Botschaft.
Total. Mega Tipp. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, wo du sagst, das sollen wir noch unbedingt mit reinnehmen?
Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank an dich. Ja, hat mir sehr Spaß gemacht.
Mir auch. Mega interessant. Christina, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Mir hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war super interessant und zeigt, glaube ich, auch gerade deine letzte Botschaft, zeigt, wir alle haben Sorgen und es ist in Ordnung.
Liebe Lena, ich danke herzlich und auch allen, die zugehört haben. Vielen Dank.
Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregungen, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.